Ich habe mich gefreut letzten Sonntag. Wir haben einiges über den Heiligen Geist gehört und ich glaube, das ist mein Eindruck, das ist so ein bisschen unterbelichtet, dieses Thema. Wir sollten viel öfters mal über den Heiligen Geist predigen. Ich habe mich gefreut, dass es am Sonntag um die Gaben des Heiligen Geistes ging. Paulus ermutigt den jungen Mitarbeiter Timotheus, dass er doch die Gabe erwecken soll, die Gabe benutzen soll, gebrauchen soll in seinem Leben, die Gott ihm gegeben hat. Und fand das atemberaubend, wie die Kinder hier mit einbezogen worden sind. Das war also, ich habe immer Respekt vor so Gottesdienste, wo man für die Erwachsenen predigen soll und gleichzeitig die Kinder noch mit einbeziehen soll. Also hat mir Freude gemacht. Ich dachte so am Schluss, jetzt müsste man eine Predigtreihe mal halten über die einzelnen Gaben des Heiligen Geistes. Es gibt ja im Neuen Testament Gabenlisten, wo über 20 Gaben beschrieben werden. Gabe der Zungenrede, Gabe der Heilung, Gabe der prophetischen Rede, Gabe der Geistesunterscheidung und so weiter. Ich habe in meinen 30 Dienstjahren, das immer wieder erlebt, dass Menschen um Gaben gebeten haben. Und das ist gut so. Gabe der Geisterunterscheidung, Gabe der Heilung, Gabe der Zungenrede. Ich finde das gut und wichtig. Aber ich habe es in all diesen Jahren selten erlebt, dass jemand gebetet hat, Herr, schenk mir doch die Gabe des Dienens. Ich will dienen. Dienen ist eine Gabe. Oder Herr, schenk mir doch die Gabe der Barmherzigkeit. Ach, dass wenn ich irgendwo eine Not sehe, dass es mir das Herz im Leibe umdreht, dass ich nachts nicht schlafen kann, dass ich mich aufmache und versuche, diese Not zu lindern. Oder gib mir doch die Gabe der Gastfreundschaft. Wäre ja auch was, ne? Herr, gib mir die Gabe der Gastfreundschaft, dass mein Haus immer voll ist mit Leuten, dass sie die Liebe Gottes erfahren in meinen vier Wänden. Oder gib mir die Gabe der Leitung, wäre ja auch mal was, ne? Ihr wählt demnächst wieder Älteste hier, da werden Leiter gebraucht. Menschen, die die Gabe der Leitung haben, die Gott bevollmächtigt, in dieser Aufgabe Gemeinde zu leiten. Das wäre was, wenn wir darum beten würden, Herr, schenk du Menschen, die die Gabe der Leitung haben. Also das Thema Geistesgaben ist so vielfältig, man müsste da mal eine Predigtreihe drüber halten. Oder überhaupt das Thema Heiliger Geist ist so viel, dass man das mit einem Gottesdienst gar nicht abdecken kann. Der Heilige Geist als Tröster, der Heilige Geist, Sünde wieder den Heiligen Geist, was ist das denn überhaupt? Oder die Führung des Heiligen Geistes, wozu ist der Heilige Geist gekommen? Warum haben wir den Heiligen Geist, wozu brauchen wir den? Oder die Fülle des Heiligen Geistes, was ist das eigentlich, die Fülle des Heiligen Geistes? Also Themen en masse. Und ich dachte so, weil wir noch nah an Pfingsten sind, ich mache auch noch mal ein Thema über den Heiligen Geist und möchte heute Morgen etwas über die Kraft des Heiligen Geistes sagen. Lieber Vater im Himmel, und ich möchte dich bitten, dass du uns das Herz weit aufmachst, dass wir verstehen, was du in unser Leben hineinlegst. Dazu segne uns jetzt. Amen. Ein Specht sitzt auf einem Ast einer alten Eiche und hämmert nach Herzenslust. Da zieht ein Gewitter auf, ein Blitz kracht in die alte Eiche. Der Ast, auf dem der Specht sitzt, der stürzt mit großen Krachen in die Tiefe. Da fliegt der Specht entsetzt davon und erzählt seinen Mitspechten mit stärkstem Ausdruck des Erstaunens: Ich wusste gar nicht, dass in meinem Hämmern solche Kraft liegt. So ist das, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, dann staunen wir, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Jesus hatte seinen Jüngern bei der Verabschiedung gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jünger Jesu haben die Kraft des Heiligen Geistes. Sie leben aus dieser Kraft. Leider erleben wir oft das Gegenteil. Eine große Kraftlosigkeit, die hängt uns an. Eine große Ohnmacht. Die Frage, wo liegt das? Woran liegt das? Vor Jahren sagte der verstorbene amerikanische Evangelist Billy Graham einmal in einer Fernsehsendung, 90%, ich habe gestaunt, 90% aller Christen in Amerika führen ein Leben voller Niederlagen. 90% aller Christen in den USA führen ein Leben in Niederlagen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das in Deutschland sind. Da schreibt ein junger Mann, ich mache täglich meine stille Zeit und ich lese in der Bibel, ich bete regelmäßig, ich lerne Bibelverse auswendig, ich nehme an christlichen Veranstaltungen teil und arbeite in der Gemeinde mit und doch erlebe ich so viel Niederlagen. Und er fragt sich, was stimmt bei mir nicht? Was stimmt bei dir oder bei mir nicht? Was ist los? Woran liegt das? Nun müssen wir ja zunächst mal eingestehen, von uns aus sind wir wirklich kraftlose Leute. Wir haben von uns aus weder die Kraft noch die Vollmacht. Wir gehören zu den Menschen, von denen Martin Luther sagt, ganz offen, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Ja, ich von mir aus, ich bin kraftlos. Auch Jesus musste das eingestehen. Jesus sagt, ich von mir aus kann ohne den Vater nichts tun. Ich bin machtlos. Wir haben das hier in unserem Bibelvers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts tun von sich aus, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ohne den Vater konnte Jesus nichts tun. Das Geheimnis der Vollmacht Jesu lag darin, dass er mit dem Vater völlig eins war. Jesus sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Ich und der Vater, wir sind eins. Und darum kann ich die Werke tun meines Vaters im Himmel, weil der Vater in mir ist. Ohne den Vater kann ich nichts tun. Durch den Vater hatte Jesus die Vollmacht, Blinde wieder sehend zu machen. Durch den Vater hatte Jesus die Macht, Lahme wieder auf die Beine zu stellen. Durch den Vater konnte er den Stürmen gebieten und Tote auferwecken. Ohne den Vater ging nichts. Und wie nun Jesus in der Abhängigkeit des Vaters gelebt hat, so sollen auch wir in der völligen Abhängigkeit von ihm leben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können viel ohne Jesus tun, aber das ist wertlos für die Ewigkeit. Ohne ihn können wir nichts tun. Bevor Jesus an Pfingsten zu seinem Vater zurückkehrte, versprach er den Jüngern, ich bin jetzt nicht mehr äußerlich bei euch. Und das ist gut so. Aber ich werde ab jetzt in euch sein. Ich lebe ab sofort in euch durch meinen Geist. Paulus konnte sich darüber riesig freuen. Er sagt, so lebe denn jetzt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus in mir. Was bedeutet das? Was ist das für, bedeutet das für ein Leben als Christ, wenn Christus in mir wohnt und lebt? Das bedeutet jetzt, dass ich die Kraft des Heiligen Geistes in mir habe. Ich möchte das mal mit dem Handschuh deutlich machen. Ihr kennt das, wenn ich diesem Handschuh sage, nimm mal den anderen hier, wenn ich diesem Handschuh sage, hol mir doch mal diese Bibel hier, pack mal diese Bibel an und gib sie mir, reich sie mir mal. Was wird der Handschuh machen? Er wird nichts machen. Und wenn ich dem Handschuh gut zurede, weil der hat ja immerhin einen Daumen und hat noch vier Finger und sieht aus wie eine Hand, wenn ich dem gut zurede, reich mir doch mal bitte die Bibel hier, was wird er machen? Wenn ich ihm drohe oder ein Lied vorsinge, was wird er machen? Er wird nichts machen. Das ändert sich in dem Moment, wo meine Hand in diesen Handschuh hineinkommt. Jetzt ist dieser Handschuh ist jetzt in der Lage, diese Bibel zu nehmen. Und jetzt kann dieser Handschuh all das, was die Kraft tut, in diesem Handschuh drin. Jetzt ist der Handschuh in der Lage, Dinge zu tun, die er vorher nicht tun konnte. Und all die Kraft, die da drin steckt, die kann er jetzt umsetzen, der Handschuh. Das geht so lange gut, bis die Hand wieder raus ist und dann haben wir wieder das Gleiche. Also in dem Moment, wo Christus in deinem Leben ist, bist du befähigt, Dinge zu tun, die Christus möchte. So ist das in unserem Christsein. Ich bin der Handschuh, Jesus Christus ist die Hand darin. Und er befähigt mich, all das zu tun, was er von mir möchte. Ja, sagt Paulus, ich bin dieser Handschuh, Christus ist die Hand in meinem Leben. Und dann sagt er, und jetzt vermag ich alles, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Durch die Hand, die in mir drin ist. Ich vermag jetzt alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Als Jesus in unser Leben kam, da hat er nicht gesagt, so, jetzt lauf mal los. Bekehrt bist du jetzt, jetzt lauf mal los. Und in 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren, da sehen wir uns am Thron Gottes wieder. Lauf mal. Das hat Jesus nicht gesagt. Als Christus in unser Leben hineinkam, da hat er uns zu einem neuen Leben herausgefordert. Ein neues Leben, was jetzt in dieser Kraft des Heiligen Geistes gelebt wird. Und für dieses neue Leben, wie gesagt, bekommst du die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn die Bibel von der Kraft des Heiligen Geistes spricht, dann hat sie ein Wort, ein griechisches Wort, da steht Dynamis. Und ich befürchte, jeder, der auch absolut keine Ahnung hat von Griechisch, ahnt, was in diesem Wort Dynamis drinsteckt. Unheimliche Kraft. Der Heilige Geist lebt jetzt in dir und gibt dir für all die Aufgaben die Kraft. Petrus sagt in unserem nächsten Bibelvers, alles, da steht wirklich alles, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, alles, was zu deinem Glaubensleben dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Du bist zu allem fähig durch die Kraft, die in dir drin ist, was für ein göttliches Leben gebraucht wird. Dazu hast du jetzt die Kraft. Alles, was zu deinem Leben, was zu einem Leben mit Christus dient und was du dazu brauchst, bekommst du durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Zu allen Zeiten gab es in der Menschheitsgeschichte Leute, die träumten vom Fliegen. Aber wer fliegen will, der weiß, dass er seit seiner Geburt an das Gesetz der Schwerkraft gebunden ist. Ihr kennt das Gesetz der Schwerkraft? Was ist das Gesetz der Schwerkraft? Es fällt alles nach unten. Die Erderziehungskraft. Es fällt alles nach unten. Und das habe ich sehr früh gelernt. Wir waren jedes Jahr in den Ferien bei der Oma auf dem Bauernhof und da wollten wir das Fliegen lernen. Und wir sprangen mit einem großen Regenschirm, sprangen wir vom Garagendach und hofften so ein paar Kilometer weit fliegen zu können. Aber wir landeten immer durch das Gesetz der Schwerkraft, landen wir immer hinter der Garage auf dem Misthaufen. Das war jedes Mal das Gleiche. Inzwischen wissen wir aber, dass wir dieses Gesetz der Schwerkraft, aufheben können mit dem Gesetz der Aerodynamik. Mit dem Gesetz der Aerodynamik können wir das Gesetz der Schwerkraft aufheben. Das heißt also, in dem Moment, wo die Motoren hier aufheulen und du steigst ein, in dem Moment bist du in der Lage, dieses Gesetz der Schwerkraft, alles fällt nach unten, aufzuheben und du kannst dich durch die Luft fortbewegen. Das ist das Gesetz der Aerodynamik. Mit diesem neuen Gesetz kannst du dieses alte Gesetz der Schwerkraft aufheben. Jetzt stell dir vor, du bist in diesem Flugzeug drin und du sagst, ach, ich möchte mal einen Moment aussteigen. Was passiert? Da holt dich dieses alte Gesetz der Schwerkraft gnadenlos wieder ein. Da Das heißt, um jetzt in diesem neuen Gesetz zu leben, musst du da drin bleiben. Nur wenn du in diesem Flugzeug drin bist, kannst du dieses alte Gesetz der Schwerkraft aufheben. Das bedeutet für uns als Christen, wir müssen in Christus bleiben. Und wenn wir in Christus bleiben, dann haben wir die Kraft des Heiligen Geistes. Mit dieser neuen Kraft sind wir zu neuem fähig, solange du in Christus bleibst, solange du in seiner Gegenwart lebst. Christen müssen also nicht mehr in Niederlagen, in Kraftlosigkeit, in geistlicher Armut leben, solange sie in Christus bleiben. Gott hat dich dazu befähigt, aus dieser Kraft heraus zu leben. Bei manchen Christen ist das allerdings, da hat man den Eindruck, wie wenn sie ein tolles Auto haben und sie haben einen starken Motor da drin mit vielen PS. Sie haben das Auto voll getankt bis oben hin, die Batterie ist geladen, der Zündschlüssel steckt drin, aber sie schieben lieber ihr Auto von Heubach nach Untergröningen und dann strengen sie sich wahnsinnig dabei an. Stellt euch mal so, solche Leute vor, die da so unterwegs ihre Karre schieben. Und sie bewältigen ihr Leben aus eigener Kraft. Sie könnten aus der Kraft Gottes sich fortbewegen und dabei strengen sie sich aber wahnsinnig an, weil sie das Ding schieben aus eigener Kraft. Der Heilige Geist ist der starke Motor in dem Leben des Christen, der sein Leben in Bewegung setzt. Wir müssen unser Leben nicht mehr selber anschieben. Wir müssen unser Leben nicht mehr selber aus der Kraft, aus eigener Kraft fortbewegen. Und doch gibt es scheinbar viele Christen, die das so machen. Und sie wundern sich, dass sie dann am Ende müde sind, kraftlos sind, niedergeschlagen, resignieren. Vielleicht sagen, ich erlebe nichts von der Kraft des Heiligen Geistes. Da kommt Paulus eines Tages in die Stadt Ephesus. Und dort trifft er überraschend ein paar Christen. Und nun fragt er sie nicht, geht's euch gut? Ist euer Gottesdienst auch gut besucht? Paulus stellt ihnen die Frage, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig wurdet? Die Christen da in Ephesus, die gucken sich ganz groß an. Heiliger Geist, sagen sie, was ist das denn? Nie gehört. Ich weiß nicht, was wir heute Morgen hier in Heubach sagen. Heiliger Geist, Kraft des Heiligen Geistes, nie erlebt, nie kennengelernt. Ich möchte mal auf ein geistliches Grundgesetz hinweisen. Ein geistliches Grundgesetz. Wenn Jesus bei deiner Entscheidung, oder wir sagen bei der Bekehrung, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen zu rechnen. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, das ist also dein Leben. Und jetzt kommt Christus in dein Leben hinein. Mit wie viel Prozent kommt Christus in dein Leben hinein? Mit 60? Ich erhöhe ein bisschen. Mit 70? Mit wie viel Prozent kommt Christus in dein Leben hinein? 95%? Nein. Ihr seid einverstanden, ne? Wenn Christus in unser Leben hineinkommt, kommt er mit 100% hinein. 100%. Er kommt ganz in unser Leben hinein. Wenn der Heilige Geist mit Christus in mein Leben hineinkommt, wie viel Prozent kriege ich Heiligen Geist? 60? Ich würde sagen, wer bei Bosch und Leitz und so arbeitet, vielleicht nur 70. Pastoren haben 80 oder 90. Quatsch, ne? Quatsch. Wenn der Heilige Geist mit Christus in mein Leben hineinkommt, kommt er mit 100% herein. Der Heilige Geist kommt mit der ganzen Fülle, mit der ganzen Kraft in mein Leben hinein. Ist es okay? Ich bekomme nicht ein bisschen weniger. Oder weil ich Pastor bin, ein bisschen mehr. Ich bekomme die Fülle des Heiligen Geistes in dem Moment, wo Christus in mein Leben hineinkommt. Jetzt ist aber so, dass nicht alle Christen, das ist meine Behauptung, alle Christen haben den Heiligen Geist. Alle, die Christus in ihr Leben eingeladen haben, haben die Kraft des Heiligen Geistes. Aber nicht alle werden jetzt vom Heiligen Geist regiert, beherrscht. Es ist ein Unterschied, ob du einen Hund hast oder der Hund hat dich. Es ist ein Unterschied, ob du Alkohol hast oder der Alkohol hat dich. Es ist ein Unterschied, ob du den Heiligen Geist hast oder der Heilige Geist hat dich. Also, es ist ein Unterschied, ob dich der Heilige Geist in all deinen Lebensbereichen auch füllt, füllen darf. Wie ist das mit dem Lebensbereich der Sexualität? Darf der Heilige Geist 100% in deine Sexualität hinein reden, handeln, wirken? Wie ist das mit deinem Haus und Besitz? Darf der Heilige Geist 100% in deinem Haus, mit deinem Besitz umgehen? Wie ist das mit deiner Ehe? Darf der Heilige Geist 100% in deine Ehe hinein reden, hinein bestimmen, hinein wirken? Wird dein Eheleben durch den Heiligen Geist regiert? Wie ist das mit deinem Berufsleben? Hat der Heilige Geist an deinem Berufsplatz, an deinem Arbeitsplatz etwas zu sagen? Spüren das deine Arbeitskollegen, deine Vorgesetzten? Merkt man das an deiner Arbeit, die du machst, ob der Heilige Geist hier bestimmt? Oder wie ist das mit dem Thema Geld? Darf der Heilige Geist 100% in deinem Besitz und Geld mitreden? Jetzt hätten wir noch die Zeit oder die Gemeinde oder die Entscheidungen, die Planungen. Darf der Heilige Geist in deine Lebensbereiche 100% mitreden, mitwirken, mitbestimmen? Das ist die Frage. Alle Christen haben den Heiligen Geist. In dem Moment, wo Christus in mein Leben hineinkommt, habe ich die Fülle des Heiligen Geistes. Es ist nur ein Unterschied, ob ich dem Heiligen Geist die Fülle in all meinen Lebensbereichen gebe oder ob ich ihn einschränke. Nein, in mein Geld bekommst du nur 20%, in meine Ehe nur 80%, das ist ein bisschen mehr, meine Sexualität nur 10% und in mein Berufsleben und Haus und Nachbarschaft. Also, es ist wichtig, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. In allen Christen wohnt der Heilige Geist, aber nicht alle Christen werden vom Heiligen Geist regiert, beherrscht oder bestimmt. Als ich 8 Jahre alt war, sagte ich, Herr Jesus, gib mir doch die Kraft wie Old Shatterhand, der mit einem Faustschlag seine Gegner niederstrecken konnte. Ich war von Natur aus ein Angsthase. Und mir fehlte diese Kraft. Mit einem Fausthieb auch meine Gegner platt gemacht. Herr, gib mir doch diese Kraft. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich gebetet, Herr, gib mir doch die Kraft, alle 11-Meter-Schüsse zu halten, damit, wenn sie mich wählen, wenn die Mannschaft gewählt wird, ich gleich sofort dabei war. Ich war meistens im Tor. Herr, gib mir doch die Kraft, dass ich alle 11-Meter-Schüsse halte. Als ich 19 war, betete ich, Herr, gib mir doch die Kraft, Berufspilot bei der Bundeswehr zu werden. Ich will auch für dich fliegen, keine Frage. Als ich 30 war, hatten wir 3 Kinder und ich betete, Herr, gib mir doch die Kraft, jetzt ein Haus zu bauen für meine Familie. Wir brauchten unbedingt ein Haus. Ich habe damals, war sehr nah dran, das Iso-Span-Baukastenhaus zu kaufen. Weiß nicht, wer das kennt, 70er Jahre war das der Renner. Die Firma hat dir alle Bauteile auf dein Grundstück abgeladen und du konntest jetzt in eigener Bauherr-Regie dein Haus wie nach so einem IKEA-Möbelbauplan zusammenbauen. Und dazu bekam man, sage und schreibe, alle Zeichnungen, alle Anleitungen und außerdem einen Zollstock, einen Flaschenöffner und einen Kasten Bier. Herr, gib mir doch die Kraft, dieses Haus zu bauen. Viele Jahre habe ich so gelebt, dass ich mir die Kraft von Gott erbat, meistens für meine Wünsche. Bis mir eines Tages Gott die Augen öffnete, und ich erkannte, Herr, es geht doch nicht um mich. Es geht doch um dein Reich, es geht doch um dein Wille, es geht doch um deine geliebten Menschen, es geht doch um deine Gemeinde. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sagt hier, du wirst Kraft des Heiligen Geistes bekommen für mich, sagt Jesus. für ein mutiges Auftreten, für meine Pläne, für meine Wege, die ich mit dir gehen möchte. Der Psalmbeter hat es übrigens schon sehr, sehr früh erkannt. Hier unser Bibelvers. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Man beachte die Reihenfolge. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er macht es hell mit seinem Licht. Er zeigt mir den Weg, den ich gehen soll. Er macht meine Dunkelheit, meine Unwissenheit klar und deutlich, damit ich den Weg gehen kann, den er mich führen möchte. Und dann gibt der Herr mir die Lebenskraft, diesen Weg auch zu gehen. Nicht umgekehrt. Wir machen das manchmal umgekehrt. Wir sagen dem Heiligen Geist, dass er uns Kraft geben soll und dann fügen wir anschließend unsere Wünsche dazu, für die er uns die Kraft geben soll. Die Kraft des Heiligen Geistes ist uns gegeben, damit wir den Weg, den er uns führen möchte, auch gehen können. Wenn du deine eigenen Wege gehst, wenn du in verschiedenen Lebensbereichen den Heiligen Geist nicht mit einbeziehst, musst du dich nicht wundern, dass du die Kraft des Heiligen Geistes nicht erlebst. Dann musst du dich nicht wundern, dass es Niederlagen in deinem Leben gibt. Nochmal, um das deutlich zu machen, der Heilige Geist ist uns nicht für unsere eigenen Wege gegeben. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir die Wege, die Gott uns führen möchte, und mein Weg ist ein anderer Weg wie dein Weg, damit er die Wege uns führen kann, aber eben auf dem Weg, den Gott uns aufzeigt, die täglichen Schritte, wo der Heilige Geist mit mir gehen möchte. Und selbst dann, wenn ich schwach bin, selbst dann, wenn ich versage, selbst dann, wenn ich hilflos oder erbärmlich bin und mir vorkomme, selbst dann ist und bleibt er meines Lebens Kraft. Er macht meinen Weg hell, dass ich ihn erkenne, und dann gibt er mir die Kraft. Der Heilige Geist steht mir für die Anliegen Gottes zur Verfügung, nicht für meine eigenen egoistischen Zwecke. Die Bibel berichtet, dass die Jünger nach der Auferstehung ganz still in ihren Versammlungsräumen saßen. Sie hatten die Fenster und Türen dicht gemacht, sie hatten Angst, sie waren hilflos und verzagt, sie mieden jeglichen Kontakt mit der Öffentlichkeit. Und mitten in diese beängstigte Situation, da gießt Gott seinen Heiligen Geist über die Jünger aus. Und die Bibel berichtet, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Eine ungeheure Kraft kommt jetzt in das Leben der Jünger hinein. Dynamis. Wie wirkt sich jetzt diese Kraft aus? Woran erkennt man die? Wie wird die deutlich? Die Bibel berichtet, die Fenster und Türen gehen auf, die bis dahin verängstigten Jünger treten an die Öffentlichkeit, die Angst ist verschwunden und jetzt fangen sie an, nicht Halleluja zu sagen oder Menschen zu heilen oder in Zungen zu reden. Sie fangen an, in der Kraft des Heiligen Geistes zu reden von Christus. Sie predigen in unterschiedlichen Sprachen, sodass die Ausländer an diesem Pfingsttag, jeder in seiner eigenen Landessprache, das Evangelium klar und deutlich versteht und hört. Die geisterfüllten Jünger fangen an, von Jesus zu reden. Ihr werdet meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt. Dafür bekommt ihr die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sollen Zeugen sein von dem, was wir gesehen, was wir gehört haben, was wir selbst mit Christus erlebt haben, um es den Menschen zu sagen. Dafür bekommen wir die Kraft. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Dazu gibt er dir die Kraft. Es war ein bisschen unangenehm für die Jünger, dass Jesus Jerusalem genannt hatte. Da sollten sie anfangen. Jerusalem war ja der Ort, wo man die Jünger kannten. Da waren sie ja weit bekannt und man wusste um die Schwachstellen und das Versagen dieser Typen. Aber da sollten sie anfangen. Und ich stelle mir mal im Geiste vor, steht so nicht in der Bibel, aber ich stelle mir mal im Geiste vor, dass Jesus jetzt seine Jünger um sich schart und sagt, du Petrus, erinnerst du dich an das Mädchen, vor dem du mich verleugnet hast? Dreimal. Würdest du bitte hingehen zu ihr, an die Tür klopfen und würdest du ihr sagen, dass du mich doch kennst? Auf, los, ich gebe dir die Kraft dafür. Und du, Johannes, du warst der Letzte, der am Kreuz dabei stand, als ich starb. Du hast den Hauptmann gesehen, der gesagt hat, wahrlich, dieser war doch Gottes Sohn. Geh doch mal hin zu dem und sag ihm, ja, das stimmt, er ist wirklich der Sohn Gottes und er ist auch für dich gestorben. Und Matthäus, du kennst den Ort der Kriminellen. Würdest du mal hingehen und Barabbas suchen? Er wird verstehen, dass ich einmal für ihn gestorben bin. Aber sag ihm doch auch, dass ich zweimal für ihn gestorben bin. Und dass es gilt, dass er meine Erlösung auch in Anspruch nehmen kann. Du und Thomas, würdest du bitte zu den Soldaten gehen, die mich angespuckt und verspottet haben? Würdest du ihnen sagen, dass ich auch für sie am Kreuz gestorben bin? Und Andreas, geh doch zu den Soldaten, die meine Kleider unter sich aufgeteilt haben. Du wirst sie erkennen, sie tragen vielleicht noch die Klamotten von mir. Und sag ihnen doch, als ich gebetet habe, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, da habe ich für sie gebetet. Und Jakobus, geh du doch zu den Priestern und sag ihnen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Sag ihnen, das gilt für sie. Das war das Jerusalem der Jünger damals. Ja, es braucht viel Mut, dahin zu gehen, wo man uns kennt und dort von Christus zu reden. Fang doch in deinem Jerusalem an. Du wirst die Kraft des Heiligen Geistes dafür bekommen. Vielleicht der Ort, wo deine Schwachstellen bestens bekannt sind. Aber gerade da will der Heilige Geist eben dich gebrauchen und dir Kraft geben. Geisterfüllte Jünger Jesu reden in der Kraft des Heiligen Geistes. Reden von Jesus, reden vom Kreuz, reden von der Sünde, reden von der Erlösung in Christus. Und das Ergebnis? Überlassen sie Gott. Sie reden in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie tun das Baseballcamp oder was auch immer. Sie tun's aus der Kraft des Heiligen Geistes und das Ergebnis. Ergebnis überlassen sie Gott. Den Korintherchristen, die erinnert Paulus daran. Wunderschöner Vers, der richtet mich immer wieder auf. Hier haben wir einen. Ich war schwach und elend. Wisst ihr, wer das sagt? Das sagt der größte Missionar, den wir in der biblischen Geschichte kennen. Der Völkermissionar, der das Evangelium von Jerusalem bis an das Ende der damaligen Welt getragen hat, der ganz Europa das Evangelium gelehrt hat, der sagt das. Ich war schwach und elend und zitterte vor Angst. Das sagt ein Paulus. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Das ist es doch, was Christsein ausmacht. Bei all deiner Schwachheit, bei all deinem Versagen, durch dich wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Das hat er versprochen. Und du wirst staunen über die Dinge, die der Heilige Geist in deinem Leben tut. Was haben wir in der Bibel für Männer und Frauen, die aus der Kraft des Heiligen Geistes das getan haben? Josef verhinderte mit der Kraft des Heiligen Geistes den sicheren Hungertod für das ganze ägyptische Volk. Mose führte mit der Kraft des Heiligen Geistes ein Millionenvolk 40 Jahre lang durch die Wüste. Simson erschlug mit der Kraft Gottes mit einem Eselsknochen 1000 Philister. Der junge David besiegte mit der Kraft Gottes einen Riesen. Salomo baute mit der Kraft des Geistes Gottes einen einzigartigen Tempel für Gott. Die Königin Esther rettete durch die Kraft Gottes ihr ganzes Volk vor dem Holocaust. Elia ließ durch die Kraft des Geistes den Himmel dicht machen, dass es 3 Jahre nicht geregnet hat. Petrus ging trotz Ausgangssperre und trotz drohender Verhaftung auf die Straße durch die Kraft des Heiligen Geistes und erzählte von Jesus. Paulus brachte das Evangelium durch die Kraft des Heiligen Geistes bis nach Europa. Und das alles, weil ihnen die Kraft des Heiligen Geistes dafür gegeben war, weil Gott sie dazu beauftragt hatte. Ich wünschte, wir würden das heute alle erkennen, welche Kraft Gott in uns hineingelegt hat und dass du und ich aus dieser Kraft des Heiligen Geistes leben können und den Auftrag erfüllen können, den Gott für unser Leben gegeben hat. Paulus schreibt den Christen in Ephesus Folgendes: Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte. Diese Kraft ist in dir. In West-Texas gab es ein berühmtes Öllager mit dem Namen Yates Pool. In den Jahren der amerikanischen Wirtschaftskrise gab es dort eine Schafranch, die einem Mann namens Yates gehörte. Dieser Mr. Yates war so arm, dass er kaum seine Hypothek abzahlen konnte. Die Familie hatte kein Geld, um Kleidung oder Nahrung zu kaufen. Und so mussten sie, wie viele damals, von der Wohlfahrt unterstützt werden. Oft mag dieser Mann gedacht haben, wie wird die Zukunft aussehen für uns? Wie werden wir die Zukunft überstehen? Eines Tages, da kam eine Seismographenmannschaft und bat ihn, auf seinem Grundstück ein paar Versuchsbohrungen durchzuführen. Er gab die Erlaubnis und in 365 Meter Tiefe stießen die Leute auf ein riesiges Öllager. Die ersten Quellen, die lieferten 9,5 Millionen Liter pro Tag. Andere Quellen, die sie fanden, waren doppelt so groß. 80 Jahre später sprudeln die Quellen immer noch. Und alles gehörte diesem Mr. Yates. An dem Tag, wo dieser Mann dieses Land erwarb, gehörten ihm auch die Ölquellen und der ganze Reichtum. Trotzdem lebte dieser Mann mit seiner Familie jahrelang in Armut. Ein Multimillionär, der in Armut dahin vegetiert, weil er den Reichtum nicht erkannt hat, auf dem er saß. Hör auf, in geistlicher Armut zu leben. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Gott will dich in dieser Welt gebrauchen. Du brauchst nicht mehr Heiliger Geist. Du brauchst nicht mehr Heiliger Geist. Aber gib dem Heiligen Geist mehr Raum in deinen Lebensbereichen und dann wirst du staunen über das, was der Heilige Geist durch dein Leben tut. Amen.